Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt, unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Ich bin ganz froh, Jörg, dass du mir einen großen Teil nachnimmst. Ich wollte das mal sagen. Tja, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagene Predigtext steht im 1. Thessalonicher Brief. Thessalonich, heute Saloniki, war die Hauptstadt der damaligen römischen Provinz Mazedonien. Und Paulus war von Philippi aus dort hingekommen und hatte, unterstützt durch Silvanus und Timotheus, dort eine Gemeinde gegründet, die vorwiegend aus Heidenchristen bestand. Die Juden in Thessalonich, die waren davon gar nicht so begeistert und stellten Paulus sehr nach, so weit, dass er schließlich sogar die Stadt verlassen musste. Er sorgte sich allerdings sehr um diese junge Gemeinde und so schickte er nach einiger Zeit von Athen aus Timotheus zurück nach Thessalonich. Und die guten Nachrichten, die er dann durch ihn bekam, die veranlassten ihn, der Gemeinde diesen Brief zu schreiben, dem der heutige Predigtext entnommen ist, den vermutlich ältesten uns erhaltenen Paulusbrief. Und dabei war es ihm ein besonderes Anliegen, die Gemeinde in Thessalonich zu ermutigen und zu ermahnen. Und um solche Ermutigungen und Ermahnungen geht es heute. Und ich lese uns aus 1. Thessalonicher 5, die Verse 14 bis 24. Da schreibt der Apostel: Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadlich für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Herr Jesus, und jetzt bitten wir dich, dass du uns dein Wort aufschließt und uns in aller Wahrheit leitest. Amen. Tja, in diesem Text geht es um das Leben lebendiger Christen und das Leben lebendiger Gemeinden. Und was Paulus da als Ermahnung und Ermutigung formuliert, das sind eigentlich sowas wie Lebensäußerungen lebendiger Gemeinden. Und das soll heute auch das Thema sein, Lebensäußerungen lebendiger Gemeinden. Erst am Schluss des Textes wird angesprochen, wodurch ein Christ oder eine Gemeinde überhaupt lebendig wird und bleibt. Es ist der Gott des Friedens, der die Glaubenden berufen und damit die Gemeinde überhaupt erst ins Leben gerufen. Dazu heißt es zum Beispiel im Jakobusbrief: Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Schöpfung seien. Und nur deshalb findet Gemeinde zusammen, weil Gott ihre Glieder geboren und berufen hat nach seinem Willen. Wir leben als kleine Gemeinschaft innerhalb seiner großen weltweiten Gemeinde in jedem Augenblick von seinem heiligen Willen. Und wenn eine Gemeinde das übersieht oder vergisst, dann klappt nichts mehr. Dann mag es wohl weiterhin Aktivitäten geben, aber es werden eben Aktivitäten bleiben, hinter denen keine Kraft steht, weil Gott nicht dahinter steht. Und wo Gottes Kraft nicht Vollmacht schenkt, da gibt es keine Frucht. Eine Gemeinde wird dann leben im Sinne von existieren, aber gleichzeitig tot sein, das heißt keine Gemeinde im biblischen Sinne mehr sein. Die Offenbarung nennt uns da Beispiele und ich denke, wir kennen aus unserem Umfeld auch welche. Daran erinnert Paulus die Thessalonicher im ersten Satz seines Briefes, als er sie anspricht als Gemeinde in Thessalonich, in Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Auf dieses Zentrum kommt es an, daran muss sie sich immer orientieren und darf es nie verlassen, wenn sie Bestand haben möchte, das heißt geistlichen Bestand. Paulus schreibt in diesem Text den Thessalonichern und sicher auch uns einige Dinge, die einfach unverzichtbar sind für das Leben in der Gemeinde. Und ich möchte gerne in drei Gedanken zusammenfassen, die notwendige Lebensäußerung einer Gemeinde sind. Nennen Sie mal vorab. Es geht darum, erstens in der Liebe Gottes zu leben, zweitens in der Kraft Gottes zu wachsen und drittens in der Heiligung zu bleiben. Zum Ersten in der Liebe Gottes leben. Ich lese noch mal die beiden ersten Verse. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröste die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Paulus sagt uns im Galaterbrief, ist ein ganz bekanntes Wort, dass in der Gemeinde einer des anderen Last tragen soll. Und damit meint er, dass sich einer unter die Last des anderen stellen solle, besonders auch unter die Sündenlast. Und das, denke ich, ist praktische Seelsorge und damit sind alle Gemeindeglieder zur Seelsorge berufen. Denn alle sind hier in diesem Thessalonicher Brief angesprochen. Die Geschwister, die aus der Jugendarbeit von Friedrich Schreiber kommen, sind ja noch ein paar. Die werden sich daran erinnern, dass damals Zweierschaft ein wichtiges Thema war und auch praktiziert wurde. Jeder wurde von einem anderen begleitet und keiner blieb dabei allein. Und ich denke, das war praktische Seelsorge, die erwächst aus der Verantwortung, die Christen als Glieder an dem einen Leib Jesus Christus füreinander tragen. Alle sollen ja das Ziel erreichen. Das können wir im ersten Abschnitt dieses Kapitels nachlesen. Niemand soll unterwegs auf der Strecke bleiben. Niemand soll vom Wege abkommen. Und wenn jemand vom Wege abzukommen droht, dann muss ihm zurechtgeholfen werden. Darum geht es in diesem Text. Paulus nennt hier unordentliche, kleinmütige, schwache. Vielleicht fallen euch da die Unordentlichen besonders auf. Ist ja schon ein bisschen seltsam ausgedrückt, ne? Dabei geht es um Leute, die nicht arbeiten oder nicht arbeiten wollen. Dazu muss man wissen, Thessalonich war ja eine griechische Stadt. Und bei den Griechen, da entzog sich der freie Mann gern der Arbeit. 2 Stunden am Tag ließ er sich schon mal ganz gern gefallen, aber mehr nicht. Arbeit, das war eine Sache für Sklaven. Und die gab es im Römischen Reich zuhauf. Außerdem gab es damals so etwas wie eine, ich sag mal, endzeitlich motivierte Unordnung. Da wurde dann zum Beispiel auch gefragt, wo soll man denn noch arbeiten, wenn Christus sowieso bald wiederkommt. Paulus hingegen meint genau das Gegenteil. Er meint arbeiten, gerade weil er kommt. Es sind Gemeindeglieder, die sich so verhalten. Und als solche haben sie einen Anspruch auf Zurechtweisung. Denn Zurechtweisen heißt ja, auf den richtigen Weg weisen. Dazu sind wir verpflichtet. Wer andere einfach laufen lässt, der lebt nicht in der Liebe Gottes. Mehr noch, der versündigt sich im Bruder, in der Schwester. Und ich denke, dieses Zurechthelfen ist eine Sache, die heutzutage in vielen Gemeinden immer weniger geübt wird. Da denkt man dann oft so, etwa, das kann man doch nicht machen. Das ist doch Privatsache. Oder da kann ich mich doch nicht einmischen. Aber wie ist das denn zum Beispiel, wenn jemand sich immer mehr dem Gottesdienstversuch entzieht und damit sicher auch dem Wort Gottes? Sollte ich den nicht ansprechen? Oder sollte ich einfach denken, das ist doch seine Entscheidung? Damit helfe ich ihm sicher nicht. Es ist bestimmt oft einfacher, den Kleinmütigen zu trösten und den Schwachen zu tragen, wie es hier steht. Und es ist auch unbestritten, dass wir dazu verpflichtet sind, aber dem Bruder zurechthelfen, das ist nicht ganz so einfach. Ich kann das gut verstehen und ich es auch nicht gerne tun. Wer tut das auch gerne? Aber es ist richtig und nötig. Und er hat ein Anrecht darauf. Liebe redet ja nicht um den heißen Brei herum oder verschweigt ihn gar. Liebe redet klar, weil sie helfen will. Denn schließlich geht es um Glaubensgeschwister und um die Gemeinde. Einen Punkt möchte ich in diesem Zusammenhang noch kurz ansprechen. In Vers 14 heißt es, seid geduldig gegenüber jedermann. Wir haben ja alle Fehler. Wir alle haben Ecken und Kanten, die den anderen Geschwistern zu schaffen machen. Ich denke, ihr kennt meine Ecken und Kanten. Mir sind sie vielleicht kaum bewusst. Und dann dauert das Abschleifen oft eine lange Zeit. Wir haben vor vielen Jahren mal versucht, einen dunkel gewalzten Tisch abzuschleifen. Wir sind ja keine Fachleute in solchen Dingen, aber wir haben es versucht. Wir haben das ganz schnell wieder aufgegeben. Also seid geduldig gegen jedermann. Liebe, das wissen wir aus 1. Korinther 13, ist langmütig, geduldig also. Und wir wollen doch in der Liebe Gottes leben. Den Menschen zugewandt, in Mahnung, Trost, Annahme, Geduld und in Verfolgung aus Guten, in der Liebe leben. Ein zweiter Gedanke, in der Kraft Gottes wachsen. Lies nochmal die Verse 16 bis 22. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Freude, Gebet und Dank, und das immer und nicht beschränkt auf bestimmte Zeiten. Das sind, so meint Paulus, das Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde. Das heißt, eine lebendige Gemeinde ist eine fröhliche Gemeinde, eine betende Gemeinde und eine dankende Gemeinde. Nun kann man Freude ja nicht machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass mancher dieser Aufforderung, seid alle Zeit fröhlich, auf diese Aufforderung hin sagt oder denkt, naja, man müsste das ganz einfach können. Und da mag uns zu denken geben, dass die eindringlichsten Paulus-Worte von der Freude zu finden im Philipperbrief aus dem Gefängnis kamen, aus dem Gefängnis in Rom und verbunden waren mit dem Hinweis, der Herr ist nah. Und wenn mir klar geworden ist, was Jesus für mich getan hat, dass er mich aus der Finsternis herausgeholt und gerettet hat, dann kann ich mich doch eigentlich nur freuen. Rettung ist doch Grund zur Freude. Also ist Gemeinde Jesu eigentlich eine fröhliche Gemeinde, da sie aus geretteten Menschen besteht. Die zweite Aufforderung, betet ohne Unterlass. Ich denke, das meint, dass ich alle Dinge mit Gott besprechen sollte, was zu entscheiden ist, was zu planen ist, was mich bewegt, was mich besorgt macht oder was mich erfreut. Alles sollte ich unter Gottes Augen leben, im Wissen darum, dass er mithört und auch mitdenkt. Ein Ausleger hat das mal so ausgedrückt, er hat gefragt, sollte er nicht mit uns gehen, wie eine schöne Melodie, die uns nicht aus dem Kopf will. Gemeinde Jesu ist betende Gemeinde. Und das Dritte, sei dankbar in allen Dingen. Wenn man das so hört, dann denkt man vielleicht automatisch, kann man das denn? Danken für alles? Ich kann mich an Situationen in meinem Leben erinnern, die ich, als ich drinsteckte, ganz schrecklich fand. Für die ich aber heute sehr dankbar bin, weil ich durch sie wirklich weitergekommen und auch Gott näher gekommen bin. Und doch kann man das immer danken für alles? Aber hören wir mal genauer hin. Da steht ja gar nicht, sei dankbar für alle Dinge. Da steht, sei dankbar in allen Dingen. Und wenn man im griechischen Urtext nachsieht, dann steht da, sei dankbar in jeder Lage. Und ich denke, da erschließt sich uns der wahre Grund, der wahre Sinn. Ich bin doch, egal was mir gerade passiert, immer in der Hand Gottes, der mich angenommen hat als sein Kind. Und ich kann mich doch festhalten an Worten wie, ich nenne mal Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten gehen. Und Gott möchte doch, dass wir dankbar sind in jeder Lage. Deshalb steht da ja auch hinterher noch, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus an euch. In der Predigt im Evangeliumsrundfunk zu diesem Text heute Morgen, da hat der Prediger solch eine festgefahrene Lage verglichen mit einer total eingerosteten Schraube, die man lösen will und die man nur mit einem besonderen Werkzeug lösen kann. Es klappt einfach nicht. In unserer Lage ist Christus dieses Werkzeug, hat er gesagt. Er ist doch da, er ist doch nah und er wird doch durchtragen. Und deshalb konnten Paulus und Silas im Gefängnis in Philippi in Ketten Gott loben und preisen und ihm danken. Und deshalb können wir ja eigentlich auch in jeder Lage dankbar sein. Gemeinde Jesu ist also dankbare Gemeinde. Ja, das ist viel auf einmal und niemand kann all das, was Paulus in diesem Vers schreibt, auf Dauer allein praktizieren. Auch wenn er sich noch so sehr anstrengt, weil Christen einfach nicht auf das Alleinsein angelegt sind. Als Kinder Gottes haben sie Geschwister. Und mit Geschwistern haben sie normalerweise Gemeinschaft. Auch wenn es wie jetzt in der schon recht langen Corona-Zeit Einschränkungen gibt, den Blick auf Gemeinschaft. Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde ist es deshalb, dass sie in der Gemeinschaft der Geschwister fröhliche, betende, dankbare Gemeinde ist. Und so in der Kraft Gottes wachsen kann. In der Gemeinschaft kann man sich darüber austauschen, was Grund zur Freude, zur Bitte, zur Fürbitte, zum Dank ist. In der Gemeinschaft kann man einander daran erinnern, dass man wirklich Grund zur Freude und zur Dankbarkeit hat. Auch wenn es beim Einzelnen auch mal ganz dunkel aussieht. Kinder Gottes sollen gemeinsam verbunden sein mit ihrem Herrn leben. In einer Verbindung untereinander, die der Geist Gottes schafft. Und wenn Gott seinen guten Heiligen Geist in das Leben seiner Gemeinde gegeben hat, dann soll sein Werk dort nicht gehindert werden. Nichts anderes meint Paulus, wenn er hier wörtlich übersetzt sagt, den Geist wascht nicht aus. Wer das täte, der würde sich an der Kraft seines Lebens berauben. Natürlich kann auch ein falscher Geist in der Gemeinde am Werk sein. Und manche Gemeinde wird davon heute kräftig durchgeschüttelt. Darum haben wir, wie es hier heißt, zu prüfen, das Gute zu behalten und das Böse in jeder Gestalt zu meiden. Nur so kann Gemeinde, nur so kann der Einzelne in der Kraft Gottes wachsen. Übrigens prüfen, und das Gute behalten, ist ja in der Praxis nicht immer so einfach. Vieles sieht heute sehr attraktiv und verlockend aus, ist aber letztlich doch nicht verrückt. Und wir sollen ja in der Kraft Gottes wachsen. Ja, und ein drittes ist wichtig, dass wir in der Heiligung bleiben. Die Worte des Apostels, die münden in den letzten Versen schließlich in einem kräftigen Hinweis auf das Wirken des lebendigen Gottes. Ich lese nochmal Verse 23 und 24. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Die Gemeinde gibt es hier überhaupt nur, weil Gott Menschen gerufen hat und sie seinem Ruf gefolgt sind. Und diese Menschen will Gott durch und durch heilen. Durch und durch heißt, wir sollen nicht nur äußerlich fromm sein. Ein Beispiel mag uns helfen. Ich habe daran gedacht, weil wir in letzter Zeit so ein bisschen umgeräumt haben. Wenn ich einen nicht massiven Schrank kaufe, dann besteht er normalerweise aus etwas einfacherem Holz und einem Furnier aus wertvollerem Holz. Das heißt, Mahagoni ist nicht immer Mahagoni, sondern furniert ist irgendwas. Gott aber will uns durch und durch heiligen. Er möchte nicht, dass wir nur ein frommes Furnier haben. Ein Ausleger hat mal gesagt, wir sollen keine formierten Christen sein. Doch wie viel bloßes Heiligungsfurnier gibt es noch bei uns? Gott will Heiligung durch und durch. Bis in die tiefsten Tiefen unseres Wesens sollen wir geheiligte Menschen werden. Menschen also, die Jesus immer ähnlicher werden. Wir tun manches recht oberflächlich. Ich bin im Moment mit Aufräumen beschäftigt, aber so richtig gründlich klappt das nicht. Oft auch zum Leidwesen von Waldraut. So richtig gründlich klappt es nicht. Aber was Gott tut, das geschieht nicht oberflächlich. Das geschieht gründlich. Er will den ganzen Menschen erneuern. Und wie es hier steht, Geist, Seele und Leib unversehrt bewahren. Und zwar untadelig für den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Untadelig aber ist der Mensch, wenn Gottes Geist seinen Geist, seine Seele, seinen Leib vollkommen regiert. Denn dann kann er mit voller Hingabe an Gott leben und ihn mit Leib und Leben verherrlichen. Ich habe dabei an den ersten Vers von Römer 12 gedacht, wo Paulus schreibt: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und ich denke, darum geht es in dem Änderungsprozess, den Gott an uns vollziehen möchte. Wenn ich mich und mein Leben sehe, dann muss ich sagen, dass da noch eine Menge im Argen liegt und dass Gott mit mir noch ganz schön Mühe haben wird. Dieser oft zitierte Satz, wir schaffen das, der greift ja nicht. Wir schaffen es ja nicht. Aber wie gut, dass Gott es bei uns schafft. Und wie gut, dass der Text mit diesen Worten schließt. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Das ist der Unterschied zu meiner Arbeit. Gott schleift weiter, egal wie viel Mühe es ihm kostet. Denn er ist treu. Er wird es auch tun. Und diese Treue, ihr Lieben, diese Treue können wir für das Leben unserer kleinen Gemeinde in Anspruch nehmen. Und dabei wissen, lebendige Gemeinden sind zwar keine fehlerlosen Gemeinden, wie könnte das auch sein? Aber unser treuer Herr arbeitet an ihnen wie der Töpfer am Turm. Gottes Wort auf das sie angewiesen sind, hilft ihnen immer wieder zurecht, hält sie am Leben und macht sie vielleicht auch zu Orientierungspunkten für Menschen, die auf der Suche sind. Ich wünsche euch, wünsche uns, dass wir das in unserer Gemeinde immer mehr erleben, weil ich sicher bin, dass wir uns auch danach sehnen, in der Liebe Gottes zu leben, in der Kraft Gottes zu wachsen und in der Heiligung zu bleiben. Und das als eine fröhliche, eine betende, eine dankbare Gemeinde. Gott segne uns dazu. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.